Energy Sachsen Music Lounge.
Tag zusammen, Jenny at Work sitzt hier für dich heute in der Energy Sachsen Music Lounge und wir haben ganz, ganz tollen Besuch heute von einem DJ und Produzenten, den du unbedingt kennenlernen musst. Solltest du noch nichts von ihm gehört haben, herzlich willkommen Neptunica.
Hallöchen, freue mich hier zu sein, hallo.
Du bist ja zum ersten Mal bei uns in der Music Lounge zu Gast, deshalb wollen wir dich heute, bevor wir in deine Musik reinhören, jetzt erstmal besser kennenlernen und das machen wir immer mit einem kleinen Spiel, wir spielen entweder oder.
Sehr gerne.
Die Energy Sachs Music Lounge. This or that? Was würdest du eher?
Wenn du nur noch eins machen dürftest, würdest du eher für immer auflegen oder nur noch im Studio sitzen und produzieren?
Gleich zum Start so eine ganz schwierige Frage hier. Ich habe damals mit Produzieren angefangen. Auflegen kam erst später, aber es ist echt wirklich ziemlich schwierig. Ich glaube, ich würde sagen, trotzdem produzieren. Es ist so ein bisschen, daher komme ich. Und damit ging alles los und ich liebe produzieren und liebe auch auflegen, aber noch klein wenig mehr produzieren, glaube ich.
Auch besser fürs Alter, ne? Also vielleicht will man dann so mit 60 nicht mehr unbedingt auf einer Bühne rumspringen und dann sitzt man lieber im Hintergrund, ne?
Ja, es sei denn, du bist der Wickretter, der macht es auch nochmal mit 50, glaube ich, ne? Oder Mitte 50 jetzt.
In der Stadt leben oder auf dem Dorf?
Lieber in der Stadt. Ich komme zwar vom Dorf, aber bin irgendwann in die Stadt gezogen und das hat sehr viele Vorteile. Allein schon das Essen bestellen ist wirklich toll. Das habe ich damals vermisst und mache ich leider auch viel zu viel.
Da kommen wir gerade recht, die nächste Frage. Pizza oder Döner?
Oh, ich glaube, ich bin bei Pizza dabei. Ich glaube, viele werden mich dafür jetzt gleich köpfen, aber ich mag tatsächlich Pizza Hawaii. Manche hassen es, manche lieben es.
Nee, ich mag es auch.
Pizza Hawaii ganz lecker.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst so Dönerpizza, dann hättest du zwei Fliegen mit einer Klappe.
Auch ein sehr smarter Move, ja.
WG oder alleine wohnen?
Weder noch mit Freunden zusammenwohnen ist, glaube ich, die beste Antwort. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen WG und alleine, würde ich sagen alleine. Ich fühle mich alleine auch wohl, sagen wir es so.
Ja. Langschläfer oder Frühaufsteher?
Du hast aber wirklich echt gute Fragen parat, weil jede Frage ist so immer irgendwas dazwischen. Ich möchte gerne ein Frühaufsteher sein, aber ich bin leider ein Langschläfer. Das ist so ein bisschen immer der Zwiespalt bei mir.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Beides nur einmal gesehen tatsächlich, aber ich müsste sagen, glaube ich, Harry Potter.
Serie oder Film?
Das kommt immer darauf an, welcher Film, welche Serie. Ich habe vor kurzem Chantal im Märchenland im Kino geschaut. Das fand ich gar nicht gut, leider. Deswegen, ja, ich bin aktuell auch eher der Seriengucker tatsächlich. Ich gucke sehr viele Serien und bin aktuell bei Prison Break auch dabei,
falls du die kennst. Ja, die könnte ich sogar schon wieder mal gucken. Die habe ich vor so vielen Jahren gesehen, die fand ich auch richtig geil, weil die einfach spannend ist. Das heißt, du bist dann auch nicht so für so Miniserien, wo nach 6 Folgen Schluss ist, sondern so gerne so ein paar Staffeln durchbingen.
Doch, ich bin da tatsächlich bei alles zu haben. Also ich mag auch kleine Miniserien. Es gibt auch so Serien, die gehen einfach nur 20 Minuten pro Folge. Das auch mal ganz gut, so zwischendurch, ne? Also gerade, weil ich relativ selten so Zeiten habe, wo ich wirklich mich stundenlang auf irgendwas konzentrieren kann, weil ich halt immer noch irgendwie andere Dinge zu tun habe oder mal im Zug sitze, im Flugzeug und so, und da hast du meistens halt nur eine Stunde. Und dann machen auch so kleine Serien natürlich absolut Sinn, ne?
Würdest du lieber im Lotto gewinnen, wir reden jetzt mal schon von ein paar Millionen, ja, also im Lotto gewinnen,
ja, okay,
oder deine Lebenszeit verdoppeln?
Oh, definitiv Lebenszeit verdoppeln, weil das Geld kannst du dir am Ende immer noch irgendwie besorgen, glaube ich. Aber deine Lebenszeit, da kannst du nicht handeln. Die hast du und wenn die weg ist, ist sie weg. Deswegen
krass, Lebenszeit. Dass das für dich so klar ist, weil ich habe gleich gedacht Lotto, weil Lebenszeit verdoppeln ist ja dann, also bist ja dann alle, deine Lieben sterben halt dann eher als du, ne?
Das ist wirklich, da hast du recht, habe ich nicht dran gedacht, aber ich würde trotzdem, glaube ich, Lebenszeit ist das größte Gut, was du hast, und wenn das weg ist, ist alles weg, dann hast du auch Geld auf dem Konto, aber am Ende bringt dir das dann auch nichts mehr.
Lieber in die Politik gehen oder Astronaut werden?
Dein kleiner Funfact über mich, ich wollte als Kind immer Astronaut werden. Das war immer mein großer Traum, wo ich so 6, 7 Jahre alt war, vor der Musik. Ich glaube, ich würde wirklich Astronaut wählen, ja. Ist geil. Einmal die Welt von oben sehen, muss schon was haben.
Der Traum muss noch nicht ausgeträumt sein. Ich habe gerade das Buch von Matthias Maurer gelesen. Der hat mit 37 angefangen, die Astronautenausbildung.
Ja, das einzige Problem bei mir war, ich war in der Schule nicht gut in Mathe. Und ich glaube, du musst ziemlich gut in Mathe und Physik sein, um Astronaut zu werden. Dementsprechend Vielleicht im nächsten Leben, ne?
Genau, du verdoppelst deine Lebenszeit, dann kannst du danach noch Astronaut werden.
So, sehr geiler Plan.
Lieber nochmal die Abi-Prüfung bestehen müssen oder für immer richtig hart körperlich auf dem Bau arbeiten?
Ja, auf dem Bau arbeiten ist nicht ganz so mein Ding. Deswegen habe ich ja auch den Schreibtisch gewählt. Aber ja, ich würde die Abi-Prüfung einfach nochmal irgendwie hinkriegen. Versuchen jedenfalls. Ich habe es irgendwie schon mal geschafft. Also ein zweites Mal geht's auch noch.
Wie gut hast du es denn geschafft damals?
Ich hatte eine 4, eine 3, eine 2 und eine 1. Ich hatte alle Zahlen irgendwie auf einmal abgedeckt. Die 4 war damals in Physik. Das war auch mündlich. Ich musste mündlich machen, weil ich kein Mathe gewählt hatte. Die 3 war, glaube ich, Deutsch. Die 2 waren Wirtschaft und die 1 in Englisch.
Schule ist ja auch schon ein kleines bisschen her bei dir. Also du bist mittlerweile 23. Du bist DJ und Produzent aus Hamburg. Du bist dort aber nicht geboren, ne? Aufgewachsen, wie war Kindheit, wo hast du die verbracht?
Genau, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Potsdam, aus Werderhavel. Bin da auch aufgewachsen, habe da 18 Jahre lang gelebt und mich dann mit 19 entschlossen, nach Hamburg zu ziehen tatsächlich.
Warum?
Hatte generell musikalische und berufliche Gründe. Ich wollte erst an der SAE studieren. Das ist in Berlin so eine Uni, ne, wo du alles rund um Musik und Film und so studieren kannst. Hab damals dann aber das Angebot bekommen, bei Contra Records meine Ausbildung zu machen. Das ist jetzt immer noch mein aktuelles Label. Und auch schon seit 2013, glaube ich, arbeiten wir zusammen. Und habe mich dann entschieden, einfach nach Hamburg zu gehen. Alles auf einer Karte. Bin nach Hamburg gezogen mit Anfang 19. Und ja, habe meine Ausbildung hier gemacht und mir hier ein zweites Leben aufgebaut, sage ich mal.
Hast du im Kinderzimmer damals quasi auch schon so Elektromucke gehört oder was, von wem warst du so Fan?
Ja, ich habe relativ früh angefangen und auch schon relativ früh Musik gehört in dieser ganzen Sparte. Ich hol kurz mal ein klein wenig aus. Mein Vater ist tatsächlich auch Radiomoderator jetzt und war damals auch viel unterwegs und war immer auflegen. Und da meine Eltern getrennt sind, habe ich immer am Wochenende, wenn ich mit meinem Vater war in Potsdam, habe ich, wenn er noch geschlafen hat, ne, nach so einer Show, weißt du ja, geht immer ein bisschen länger, saß ich da am Rechner und habe so ein Musikprogramm gefunden bei ihm. Das hieß Magic's Music Maker. Da war ich, ich glaube, 12 Jahre alt und fand das richtig cool. Ich dachte mir so, geil, kann ich hier irgendwie Musik machen, obwohl ich halt kein Instrument kann? Wie cool ist das denn? Und habe mich dann halt immer jedes Wochenende, wenn ich da war, rangesetzt und habe da was gemacht. Und irgendwann war ich da so in dem Thema drin, dass ich gesagt habe, Papa, ich will ein neues Musikprogramm, mit dem ich ein bisschen mehr machen kann. So, und dann kam ich zu dem Musikprogramm FL Studio, mit dem ich auch heute immer noch arbeite und habe mich da reingefuchst, ne, neue Sachen gelernt. Dann gab es ja auch schon YouTube, du konntest dir Videos angucken, wie du das machst und hier und jenes. Und schlussendlich habe ich das einfach gemacht, immer Wochenende und habe dann irgendwann mal meine erste Demo fertig gehabt. Habe die dann an Labels gepitcht, dann ja kam natürlich noch so relativ schwieriges Feedback, also war noch nicht wirklich reif, aber nach einem Jahr dann, nachdem ich mit FL Studio gearbeitet habe, habe ich dann bei Contra was geschickt, Ich hatte mir so gedacht, mailmäßig, hatte gar keine E-Mail oder so, ich wusste nicht, wen ich schreiben sollte. Was habe ich gemacht? Ich habe bei Wikipedia geschaut, wer ist der Chef von Contra Records? Das war Jens Thele oder ist Jens Thele? Ich dachte mir so, okay, wie schwer kann es sein? Vorname.nachname@contrarecords.de, versuchst du mal. Und hat geklappt. Die Mail kam durch bei Jens. Er hat die Mail geöffnet, obwohl er irgendwie, glaube ich, 2000 Mails pro Tag kriegt oder mehr. Und sagte, ja, cooler Track, lass machen. Und dann kam ich irgendwie ein paar Wochen später ins Konto-Office nach Hamburg mit meinen Eltern, weil ich ja noch zu jung war, ne, haben mich gefahren. Und ja, ab da an ist alles Geschichte. Ich habe dann mit 13, 14 irgendwie meine erste Single gesigned bei Konto. Und also ich nicht selber, weil meine Eltern immer sein mussten. Du weißt, ich war 14, ich hatte noch gar kein Recht dazu, ne? Die haben immer für mich unterschrieben, die Verträge. Aber ja, so ging's und so kam ich rein.
Ja, ich hake mal kurz auf, weil das ist eine richtig krasse Geschichte. Also irgendwie klingt das so, als hat bei dir richtig viel so gestimmt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und aber irgendwie auch so, als gäbe es für dich gar keine Frage, jemals was anderes zu machen außer Musik. Also bist du wirklich erst durch dieses Musikprogramm so darauf aufmerksam geworden, dass dir das Spaß macht? Oder wolltest du wirklich schon als Kind so, ich will Produzent werden?
Ja, ich glaube, da kam irgendwie eins zum anderen. Also auch noch ein kleiner Hintergedanke. Mein Vater und ich hatten damals, ich habe 2012, 2013 mein erstes iPhone gehabt, glaube ich. Und war in seiner iCloud-Bibliothek. Und dann hast du ja immer bei iTunes die ganzen Songs auch bekommen, die er hatte. Und das war natürlich voll geil, weil ich habe dadurch einen super Einblick bekommen über die ganze elektronische Musikszene. Und auch damals dann die Tour of the Clubs Compilations und von Sony noch Club Sounds. Und da gibt's ja diese Compilations, Bravo-Hits auch. Und ja, ich fand die Musik immer cool, dachte mir, boah, sowas mal selber machen, wie cool wäre das eigentlich? Und auch meine Eltern haben mich damit immer unterstützt. Also die waren immer auf meiner Seite, haben mir das Equipment besorgt, was ich gebraucht habe, Software gekauft, ja, und haben mir geholfen, da diesen Traum ja zu verwirklichen. Ne? Also da war ich auch noch wirklich sehr dankbar, weil man hört ja immer so, ja, die Eltern, mach was Richtiges, werd Handwerker oder so. Aber bei mir war es irgendwie so, Max, mach dein Ding. Ne?
Geil.
Und ich hab's gemacht.
Aber waren deine Eltern auch die ersten, denen du dann so einen Song von dir vorgespielt hast? Guck mal, das hab ich gemacht. Oder waren das Freunde oder tatsächlich der Labelchef direkt?
Nee, das waren wirklich meine Eltern. Ich habe immer so Songs damals noch auf CD gebrannt, man kennt's. Hatte ich an meinem Rechner ein CD-Laufwerk, hab eine CD gebrannt, meinem Opa gegeben, meiner Mutter, meinem Papa, hier, hört mal rein, was haltet ihr davon? Und immer natürlich alle, ja, voll cool, mach weiter. Und das hat mich auch gestärkt und in meiner Meinung quasi das zu verfolgen nochmal, ja, gestärkt. Und damals dann irgendwann auch die Freunde, aber die ersten, die meine Musik gehört hatten, waren meine Eltern, meine Familie.
Kommen die heute auch so zu Auftritten von dir?
Ja, tatsächlich. Ich hatte, was sehr selten vorkam, weil meine Eltern sind ja getrennt, aber meine Mutter und mein Vater waren mit mir in Berlin. Da habe ich in der Uber-Arena gespielt. Als Vorprogramm für Scooter kann ich ja schon mal kurz ein bisschen anreißen. Und da waren beide da und das war echt schön, mal das so, ne, meine Familie ist immer sehr überall weit gestreut, sag ich mal, aber mal zwei Leute am selben Ort zu haben, ist schon was Besonderes für mich.
Warst du da dann aufgeregter vor dem Auftritt?
Ja, generell, weil Berlin einfach natürlich irgendwie auch meine Heimat ist, ne? Ich bin in der Region groß geworden und ich bin selten noch aufgeregt, also wirklich stark aufgeregt, immer erst kurz davor, aber Berlin war was anderes. Da ist man natürlich irgendwie aufgeregt, weil, ne, Heimat, da kenne ich vielleicht auch noch ein paar persönlich und so und komme da auch vorbei. Von damals, das ist was anderes.
Und du hattest dazu auch einen Post an deinen Opa gewidmet, ne?
Tatsächlich, hast du gesehen, ja. Mein Opa und ich waren immer damals sehr, sehr oft in der Uber-Arena und haben uns Eishockey reingezogen, ne? Eisbären Berlin und so. Das war eine sehr schöne Zeit, wo ich noch kleiner war. Und ja, leider kann er nicht mehr zugucken heute, aber das war trotzdem richtig geil, dass ich damals spielen konnte und da, wo ich damals gesessen habe und mit ihm Eishockey geschaut, habe ich dann mal Let's Live gespielt. Vor, weiß ich nicht, 14.000, 15.000 Leuten war das. Das ist echt cool. Ja.
Jetzt hattest du ja vorhin erzählt, das finde ich übelst lustig, dass du dir so die E-Mail-Adresse von dem Labelchef so zusammengereimt hast und den dann angeschrieben hast. Dann hast du dem quasi Musik von dir geschickt, ne? Und da kam dann einfach eine E-Mail zurück, finde ich gut, komm vorbei? Oder wie war das?
Ja, so die Richtung. Das war auch die Zeit damals, wo der ganze EDM-Sound erstmal aktiv wurde, ne? Mit Martin Garrix und so, dieses ganze Electronic Dance Music. Gedöns war ja erst seit 2013 wirklich ja, Mainstream, sag ich mal. Und ja, die Mail kam von Jens, du, cool, cooler Song. Lass doch einfach mal persönlich sprechen, du kommst mal nach Hamburg und ja, seitdem war ich da so baff. Ich kam in diesen Laden rein damals in Hamburg, überall Platten an der Wand. Du hast den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen. Platten auf dem Boden, hier, da. Und das ist natürlich für einen 13-, 14-jährigen Jungen der Traum, ne, mal so eine Platte in der Hand zu halten und später mal selber eine zu haben. Und ja, dann hat er mich damit auch komplett gecatcht. Seitdem bin ich ja bei Kontor seit 10, 11 Jahren, arbeiten wir super zusammen, tolles Team da und freue mich, dass ich da ein Part sein darf.
Das klingt, als bist du so wirklich ein mega Überflieger. Hast du jemals irgendwie so eine Hürde gehabt, wo du nicht gleich drüber gekommen bist? Oder gab es mal so einen Dämpfer auch oder einen Moment in der Karriere?
Ja, viele. Ja. Komplett. Das ist natürlich immer nur die guten Seiten, die man so hervorhebt natürlich. Aber logisch, du hattest immer mal Selbstzweifel zwischendurch. Schaffst du es jetzt? Ist das gut genug? Oder ich habe auch tausende Ablehnungen schon gehabt von Songs. Also Demos, die nicht angenommen wurden, die nicht gut genug waren. Die Phase gab es auch. Das gehört auch dazu. Du kannst nicht immer nur Sonnenschein haben, ne? Also Gewitter gehört auch mal dazu. Und wenn es vorbei ist, hast du wieder Sonne. Das ist der Lauf des Lebens, glaube ich, in vielen Dingen. Und sowas auch musikalisch ist immer ein Auf und Ab. Immer. Auch jetzt noch. Du hast gute Phasen, du hast schlechte Phasen, stressige Phasen, Phasen, wo du feiern kannst. Das ist, wenn du das nicht, ich glaube, nicht richtig verkraften kannst oder dafür nicht gemacht bist, dann ja, wirst du sehr schnell wieder in andere Bereiche vielleicht beruflich geschleudert und kannst das nicht durchhalten.
Ja, ja. Du sagst ja gerade selber, es ist bei dir auch jetzt eine aufregende Zeit. Klingt aber so, als bist du ja auch ein Familienmensch. Also wie oft siehst du denn jetzt so deine Mama, deinen Papa?
Tatsächlich eher selten und ich möchte das wieder auch irgendwie hinkriegen, dass ich das mehr mache. Wir wohnen leider irgendwie alle sehr, sehr weit entfernt. meiner Mutter mittlerweile auch nicht mehr in Berlin oder in der Nähe. Mein Vater noch da, aber natürlich irgendwie alle ein bisschen verstreut in der Weltgeschichte. Und ja, muss mehr werden. Das ist so einer meiner Ziele 2024. Ich möchte mehr wieder den familiären Kontakt haben. Ne, das ist halt am Ende irgendwie auch super wichtig, weil du weißt immer nicht, wie lange es geht. Jetzt mal hart gesagt, ich spreche jetzt einfach mal die Realität an. Deswegen muss ich mehr machen, habe ich mir vorgenommen. Aber ja, Familienmensch bin ich auf irgendeine Art und Weise. Aber natürlich auch gleichzeitig bin ich sehr daran interessiert, meine Karriere voranzubringen.
Und wie oft ruft
immer so ein Zwiespalt.
Ruft die Mama an und will telefonieren?
Ja, schon öfter auf jeden Fall. Manchmal kann ich da nicht, dann sage ich, ich rufe dich zurück. Mache ich dann auch, aber wir schreiben auch viel Sprachnachrichten natürlich. Das ist ja auch das Tolle mittlerweile. Du kannst ja im Vergleich zu von vor 10 Jahren hast du halt ganz andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Und das macht auch nochmal vieles dann ein bisschen einfacher.
Mhm. Ja. Du bist als Voreact für Scooter unterwegs und das bist du nicht zum ersten Mal. Also du standest jetzt schon ein paar Mal vor Scooter auf der Bühne. Wie seid ihr denn zusammengekommen?
Oh, das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, glaube ich. Ich habe 2014 dann, ein Jahr später nach Kontor, habe ich dann auch mein Praktikum hier gemacht, ne? Mein Schülerpraktikum. Musst du ja einmal machen, so glaube ich in der 7., 8. Klasse irgendwie ist das, ja. Und dann war ich 2 Wochen in Hamburg. Und war mal bei Kontor ein bisschen, hab da geguckt, ja, verschiedene Abteilungen, ne, hier Radioabteilung, da Grafikabteilung, ne, und sowas. Und da war halt auch Studioteil mit drin, was natürlich super cool war. Ich konnte in den Kontor-Studios, die ja auch in Hamburg sind, ein bisschen reinschnuppern, ne, gucken, was die Produzenten da machen. Und zu meinem Glück war da auch ein Tag Scooter und hatten da auch ihre Sessions gehabt. Und da habe ich ein Foto mit HP gemacht und da habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen. Das habe ich immer noch, das Foto. 2014, glaube ich, ist das jetzt gewesen, 10 Jahre her. Habe ihn da zum ersten Mal kennengelernt. Aber dass wir so richtig in Kontakt standen, beziehungsweise man sich ein bisschen näher gekommen ist, war erst von vor 2 Jahren, glaube ich. Weil ich dann natürlich auch ein bisschen mehr bei Kontor involviert war, da ja dann auch fest angestellt war. Und ja, einfach die Verbindung wurde immer ein bisschen mehr, man hat sich gut verstanden, HP ist cool drauf und irgendwie kam dann eins zum anderen. Und dann wurde mal gesagt, komm Max, du darfst mal in Berlin, das war mein erstes Scooter-Show auch in Berlin, lustigerweise, 2022 meine ich, wo war denn das? Da ist Festung, so eine Festung, wie heißt denn die Festung in Berlin? Zitadelle Spandau, zack, genau. War ich da, hab da Support gespielt und das lief sehr gut. Und von da an war ich dann öfter dabei. Und dieses Jahr halt jetzt die letzten 5, 6 Shows war ich jetzt dabei in der Spring Tour fürs neue Album. Und das war richtig cool. Alle waren gut drauf, wir haben uns gut verstanden. Es hat super Spaß gemacht. Die Reaktionen der Leute waren immens geil und Hammer Erfahrung. Stadiontour durch Deutschland mit Scooter. Das ist, bin ich sehr dankbar für. Tolle Chance.
Das glaube ich, ey. Also, du hast quasi Scooter angesprochen damals als Praktikant bei Kontor. Und bei Kontor bist du gelandet, weil du damals einfach eine E-Mail an den Chef geschrieben hast.
Ja, also hart jetzt so kurz gesagt, ja genau, irgendwie so der Weg war das auf jeden Fall.
Das
genau.
Erste Foto, aber ich bin mit Scooter ja erst mit, entstand, mit dem richtig. Du jetzt mit 23 auf der Bühne stehst sozusagen.
Vor ihm auf der Bühne, genau.
Sag aber mal, überleg dein Leben ja. Verfilmen zu lassen.
Ja, vielleicht, wenn ich älter bin und das noch mehr irgendwie Potenzial hat. Ich habe vor kurzem, weil du es gerade sagtest, ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich einen Film im Kino gesehen, über Frank Farian. Hast du den auch gesehen mit Matthias Schweighöfer vielleicht?
Nee, leider nicht.
Da ging es so um Milli Vanilli und Bonnie M.
Ja,
und sowas.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen, und leider.
Empfehle ich dir. Ist echt ein guter Film. War sehr spannend, auch Leute so, die jetzt nicht produzieren oder so, aber echt ein geiler Film. Und ich dachte mir so, boah, wie wäre das, wenn du auch mal später so einen Film hättest? Also ja, mal gucken. Aber Frank Farian, auch echt ein krasser Typ gewesen damals.
Na, vor allem, der ist doch jetzt sogar noch gestorben?
Der ist gestorben vor ein paar Monaten, ja. Mit 82, meine ich, in Miami.
Und das, wo gerade der Film quasi so rauskam, ne? Mhm. Also irgendwie crazy.
Ist krass, ne? Als ob er noch gewartet hat nach dem Motto, ey, jetzt nochmal mein Film im Kino
ja,
und dann.
Wham, wo der Sänger einfach von Last Christmas an Weihnachten ist er auch gestorben.
Das ist auch so komisch, oder?
Also manchmal kriegst du Gänsehaut. Aber wir sind bei dir bei Neptunica und du hast gesagt, du freust dich ja auf alles, was noch kommt. Ich würde sagen, da kommt auch noch ganz, ganz viel. Aber du hast auch gepostet, dein bisher geilstes Jahr war einfach bisher 2023. Warum war das bisher krasseste?
Ja, 2023 war so der Start, wo auch die Bookings natürlich losging für mich. Ne? Also ich hatte vor Corona schon ein paar Shows, habe meine erste Show 2017 oder 16 gespielt in Oberhausen. Und 2023, so nach Corona, war das erste Jahr, wo wirklich die Shows im Sommer wirklich jede Woche irgendwie waren. Und das war halt so eine ganz neue Erfahrung für mich, ne? 2022 war noch so sehr, sehr moderat. 2023 war schon echt krass. Und dieses Jahr ist halt, also wahrscheinlich jetzt schon das Doppelte confirmed wie letztes Jahr. Das sind so Sachen, da hast du als Kind immer von geträumt, weißt du? Deswegen ist bei mir, ich habe ja wirklich, ich hole es noch mal ein bisschen mehr aus. Ich mache ja nicht nur Neptunica, produziere Musik. Klar, ich lege auf. Ich habe aber auch noch einen Podcast zum Beispiel, wo ich wöchentlich mit zwei Kollegen über die Musiksparte rede.
Wie heißt der?
Die Klangküche. Die gibt es jetzt auch schon seit 5, 6 Jahren, glaube ich. Also generell ein Musikpodcast, wo wir so szenemäßig sprechen, ne? Also was in der Szene gerade passiert, News, selber Erfahrungen und sowas. Ja, und da haben wir jetzt irgendwie auch schon, ich glaube, 500 Folgen oder so abgedreht. Also es ist ein ganz großes Ding geworden mittlerweile, wo schon viel Zeit investiert wurde. Dann arbeite ich ja auch noch freiberuflich mit Contra Record zusammen, ne? Kümmere mich da auch um andere Künstler und sowas. Versuche da eben auch neue Künstler zu finden, denen zu helfen, einen ähnlichen Weg zu bestreiten wie ich. Ja, bin einfach auf sehr vielen Seiten der Musikindustrie aktiv. Das merkt man dann auch zeitlich, dass dann wirklich immer viel los ist bei mir.
Gehört Instagram, wenn man Musik machen möchte, einfach mit dazu? Also denkst du, man muss das machen oder machst du es, weil es dir Spaß macht, nie, oder?
Mischung aus beidem, aber natürlich, dass du das machen musst, ist natürlich auch ein großer Punkt. Also heutzutage musst du auf Social Media, glaube ich, auch sehr prägnant sein und sehr viel Content produzieren, damit du auch weiter mit den Leuten natürlich auf dem Schirm bleibst. Also da kann ich jetzt sehr, sehr groß ausholen, aber jetzt auch Stichwort KI und so, wenn die Musik natürlich jetzt bald auch schon stark von der KI generiert werden kann, umso wichtiger, dass du natürlich die Aufmerksamkeitsspanne der Leute irgendwie noch catcht. Instagram habe ich jetzt auch schon seit, ich glaube, 2015 oder so für Neptunica, seitdem wir das da gestartet haben, vor 8 Jahren. Aber so richtig abging, tut es bei mir erst seit letztem Jahr November, glaube ich. Ich hatte letztes Jahr November noch 10.000 Follower bei Instagram. Mittlerweile hast du ja gerade gesagt, kurz vor 100.000. Ja, das kam irgendwie alles erst in den letzten Monaten. Es ist viel passiert bei mir im letzten halben Jahr. Wird immer mehr und das ist krass auf jeden Fall, das so zu sehen.
Wann kamen denn die anderen 80.000 dazu? Lag das so an einem Song oder an einem Auftritt?
Tatsächlich ein Song, mit dem es dann auf einmal wieder so richtig abging. Das war mit meinem Techno-Remix, sage ich mal, von River Flows in You, habe ich gemacht. Und der ging wirklich viral auf TikTok und Instagram, hat mehrere Millionen Views pro Video gemacht. Und ja, das war halt wirklich, wo Leute, glaube ich, dachten, entweder, krass, den kenne ich nicht, ich folge mal. Oder aber auch, vielleicht durch Spotify oder so, ey, den habe ich schon mal gehört irgendwie. Ich habe einen Song von dem in meiner Playlist. Ah, cool, Instagram, folge ich auch mal. Ne? Vielleicht auch die Variante, ich weiß es nicht. Aber das ist schon sehr krass. Du hast 8 Jahre für 10.000 Follower gebraucht. Und jetzt halt irgendwie 4, 5 Monate machst du die 100.000. Ne?
Was machen so Zahlen mit dir? Also Follower, da ging es jetzt einmal hier steil bergauf. Hoffen wir einfach, das bleibt jetzt so. Ne? Aber jetzt zum Beispiel Streaming-Zahlen, die sind ja von Song zu Song auch unterschiedlich.
Ja.
Wie weit bewegt dich das noch? Oder denkst du da manchmal drüber nach?
Ja, ich habe in den letzten, also ich mache es ja mittlerweile schon 10 Jahre und auch 6, 7 Jahre über Spotify und so. Und das ist natürlich immer auch ein Auf und Ab mit deiner Laune. Also wenn du siehst, Zahlen gehen irgendwie runter, denkst du dir so, okay, sind die Songs nicht gut genug oder woran liegt es natürlich? Aber mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter geworden. Ich gucke nicht mehr so oft rauf, was auch ganz gut tut. Ne? Ich denke mir halt immer so, okay, du hast hier vielleicht gerade 3, 4 Millionen Hörer auf Spotify pro Monat. Das sind trotzdem Zahlen, ob jetzt 100.000 weniger oder mehr, die einfach krass sind so. Und ich versuche mal wieder mir hervorzurufen, wie dankbar ich einfach dafür bin, dass ich das machen kann, weißt du? Und dann ist es schon ein ganz anderer State of Mind, mit dem du da rangehst. Du denkst dir so, krass, vielen Dank, dass ich das machen kann und einfach geil. Egal, ob jetzt 3,5 Millionen Hörer, 3 Millionen oder was auch immer. Auf und ab gibt's auch da. Das ist ganz normal. Du hast Songs, die gut laufen, du hast Songs, die nicht gut laufen. Das gehört dazu, denke ich.
Du kannst ja das eh, also Energy Sachsen hat jetzt keine Millionen Hörer, das muss man dazu sagen, aber ich kann mir die sowieso nicht vorstellen, die Masse an Hörern. Und wenn du jetzt 3,5 Millionen monatliche Hörer hast, kannst du dir das vorstellen, diese Zahl, wer da alles schon deine Musik gehört hat?
Ich wollte ja immer mal wissen, was so diese Zahl bei Spotify heißt, ne? 3,6 oder 3,7 Millionen monatliche Hörer. Aber du hast recht, das heißt wirklich individuelle Nutzer. Also ein Nutzer ist ein Hörer und dann hast du so irgendwie 4 Millionen manchmal im Monat. Das kann ich mir nicht vorstellen, deine Frage zu beantworten. Das ist völlig geisteskrank und gestört. Aber natürlich umso krasser für mich. Also wenn du dir vorstellst, irgendwie 4 Millionen Menschen vor dir stehen, das sind manche Länder einfach, ne? Also das gibt so kleinere Länder, das ist einfach die Einwohnerzahl. Das ist krass.
In welchen Ländern wirst du eigentlich am meisten gehört?
Also auf Platz 1 ist Deutschland, auf Spotify jetzt. Ich spreche mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Platz 2 bei mir ist tatsächlich schon USA. Also relativ viele aus der USA. Und dann kommt sowas wie Österreich, Schweiz irgendwann auf Platz 6 und 7, glaube ich. Aber auch noch davor Schweden war noch. Dann generell die skandinavischen Räume, so Dänemark, Finnland und sowas. Ja, und irgendwie, ich glaube, ja, auch noch irgendwie so ein paar Italien, Spanien gibt es auch noch. Aber die größte Masse ist Deutschland, USA und Schweden.
Ich finde, das kann man sich ja dann noch schwerer vorstellen. Ne? Du machst irgendwann mal Urlaub in Schweden oder so und dann könnte es sein, du läufst an jemand vorbei, der deine Musik hört. Ne? Also es ist schon.
Ja, das ist völlig krass. Ich habe auch letztes Jahr zum ersten Mal in Finnland zum Beispiel aufgelegt, im Dezember. Und letztes Jahr generell mal so ein bisschen mehr Länder gesehen. Ne? Auch England war ich zum Beispiel, Österreich, Schweiz. Jede Kultur ist auch super anders, was das Feiern betrifft. Also England zum Beispiel war völlig krank. Also die Leute waren so crazy drauf. Das Mentalität war beim Feiern so geil, aber auch Finnland. Die Deutschen, die brauchen immer ein bisschen, bis sie so warm werden, habe ich das Gefühl. Aber wenn die warm werden, dann gehen die auch sehr gut ab. Ja.
Du hast nämlich gepostet, die beste Crowd oder zumindest die lauteste hattest du auf dem Perukaville. Ist das noch so oder hat es jemand getoppt?
Wurde mittlerweile getoppt tatsächlich. Aber trotzdem, Perukaville war so eine Sache für mich persönlich. Das wird immer so ein Platz bleiben, wo ich mir denke, auch in 10 Jahren, Max, was war an dem Tag los? Also das musst du dir als DJ, ist das wirklich das beste Gefühl, wenn du auflegst und du auch gar keine Animation mehr machen musst oder so, sondern alles von alleine geht. Und die Leute waren so krass drauf, ich habe kein Hey-Ho gemacht oder keine Moshpits angesagt oder so. Das ging alles von selber. Du stehst nur da und du guckst in die Menge und denkst dir so, Alter, also danke. Einfach nur danke, Leute, dass ihr so geil drauf seid. Das war echt Hammer. Also geile Erfahrung auch.
Das können wir uns nämlich nochmal anhören. Ich habe hier einen kleinen Schnipsel da.
Ja.
Und das ist wirklich, also ich habe das bei Instagram gesehen, ich habe eine Gänsehaut bekommen, wo ich so dachte, was muss man denken, wenn man da auf der Bühne steht? Aber man denkt wahrscheinlich gar nicht mehr, ne?
Man funktioniert, glaube ich, in dem Moment. Also du bist auf der Bühne, ich bin ja auch, wie du vielleicht gerade merkst, ich spreche sehr ruhig und so, ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch, aber es gibt so Situationen im Leben, wo ich auf einmal, wo es Klick macht und ich weiß, okay, du musst jetzt liefern. So, und dann bin ich auch extrovertiert, habe auch Spaß dann auf einmal. Ne, also ich kann so auf Knopfdruck das irgendwie changen. Und Perukaville oder generell auflegen genauso. Ich stehe dann da, ziehe Stunde oder 2 Stunden mein Ding durch und mach so gut es geht, versuche irgendwie abzuliefern und das macht auch super Spaß. Also Perukaville war auch so ein Ding, wie du gerade sagtest, wie laut die einfach dann sind und du bist dann so da und denkst dir, okay, alles richtig gemacht. Es war alles super, es hat gute Stimmung gewesen und gerne wieder. Ne? Also das könnte man den ganzen Tag machen, sowas.
Jetzt hast du ja wirklich sehr früh angefangen, auch selber Musik zu machen. Warst du auch schon mal selber als Besucher nur auf einem Festival?
Ja, tatsächlich auch. Ich glaube aber nur einmal in meinem ganzen Leben, dass ich da wirklich nichts beruflich gemacht habe. Das war in Berlin, 15 oder 16, Lollapalooza auf dem Flughafen Tempelhof, glaube ich. Genau, da war ich einmal als Gast. Ja.
Ist das mit Übernachten dort gewesen?
Nein, das war einfach nur Day.
Also weiß man gar nicht, was du so für ein Typ wärst. Einer, so, der so durchfeiert die Nacht, der im Zelt pennen kann oder der abkackt oder nur der Fahrer ist, weil er nicht trinkt.
Wahrscheinlich der abkackt. Ich Zeltschlafen ist nicht ganz so mein Ding tatsächlich. Ich mag das einfach nicht, wenn ich dann so drin liege und morgens ist dann so verdammt heiß auf dem Zelt und dann liegst du da drin und weiß ich nicht irgendwie. Aber ich glaube, ich würde einfach draußen schlafen. In die Sterne gucken, wenn ich das machen würde.
Im Urlaub brauchst du auch immer mal Action, habe ich gesehen. Du warst zum Beispiel letztes Jahr in Ägypten und hast da so eine Quad-Tour durch die Wüste gemacht.
Oh ja.
Das heißt, Urlaub bedeutet nicht nur für dich irgendwie, ich lasse mich massieren und irgendwie, sondern du brauchst auch schon immer so ein bisschen Adrenalin zwischendurch.
Ja, das ist immer bei mir sehr abwechslungsreich. Ich bin so ein Mensch, ich bin einfach wirklich sehr breit gefächert und ich mag beides unfassbar. Also ich bin der komplette Spa-Typ, ich liebe Spa, Sauna und allem drum und dran finde ich super geil. Auf der anderen Seite auch natürlich Erlebnisse wie Quadfahren oder Schnorcheln oder was auch immer. Natürlich Erfahrungen fürs Leben, die vergisst du nicht, ne?
Ich habe das nämlich auch schon gemacht, auch in Ägypten. Und wir mussten damals so eine 2 Testrunden fahren. Und dann hat quasi der Guide da gesagt, wer alleine fahren darf und wer nicht. Wer bei jemandem von den Guides mit hinten drauf muss. Es durften nicht alle selber mit dem Quad fahren. War das bei euch auch so?
Gott sei Dank nicht. Also das ging alles. Wir konnten alle alleine fahren, keinen Kollegen irgendwie auf hinten drauf haben. Ich glaube aber, das ist immer sehr unterschiedlich. Vielleicht dürfen die es sonst gar nicht, aber machen es einfach, weil es sowieso keiner checkt. Ich weiß es nicht. Ja,
aber alleine. Du bist selber gefahren. Es hat mir nämlich super. Auch Spaß gemacht. Und ich musste damals überredet werden. Wir wollten so 5 Tage richtigen Chillurlaub machen. Da wollten meine Freundin unbedingt doch den einen Ausflug machen. Da habe ich mich bequatschen lassen. Und ich war so froh danach und dachte, wie cool, dass du mich bequatscht hast, dass wir das gemacht haben einfach. Ne?
Ja, wichtig. Auf jeden Fall. Vergisst man nicht sowas. Ne? Kann ich auch nur jedem empfehlen. Nehmt euch einen Quad und düst durch die Wüste. In sonst wo, Ägypten, Afrika oder so, das ist echt geil.
Geht's für dich denn dieses Jahr nochmal in den Urlaub?
Sagen wir mal so, ich habe einen Zeitraum geplant, wo ich gerne fliegen möchte. Jetzt habe ich aber gerade erfahren, dass da eine sehr, sehr krasse Show reinkommen könnte, die jenseits von Gut und Böse wäre. Mal gucken, ob das klappt. Aber wenn die nicht klappen sollte, dann auf jeden Fall, ich möchte Urlaub machen. Ich weiß noch nicht, wohin. Eventuell Thailand, dachte ich mir. Hätte ich mal Lust drauf. Und ansonsten, wenn alle Stricke reißen und ich irgendwie keine Zeit in diesem Zeitraum habe, sage ich mal, dann trotzdem wieder Ägypten für 1-2 Wochen und einfach in die Sonne und ein bisschen abschalten.
Der Sommer wird es ja wahrscheinlich eh nicht bei dir, ne? Sommer ist, denke ich mal, für DJs, Produzenten so die härteste Zeit.
Das kannst du jetzt mal auf Deutsch gesagt komplett knicken, da irgendwie in Urlaub zu fliegen. Das ist die Hochburg und da ist irgendwie jede Woche 1-2 Shows am Wochenende. Das wird nicht funktionieren, aber so Richtung Winter dann, ne? Wenn das dann ein bisschen ruhiger wird. Gerade so Zeitraum Oktober, November und Januar, Februar sind in unserer Szene ja immer relativ, da ist wenig los, sag ich mal, ne? Alle sehr entspannt, beziehungsweise kommen gerade mal wieder ein bisschen runter. Die Zeit vor Weihnachten natürlich, die Zeit nach Weihnachten, wo jeder einfach noch müde ist und Silvester und so. Ja, da kannst du immer gut Urlaub machen, aber ansonsten ist in dem Jahr einfach wirklich alles verplant.
Man lernt auf Festivals ja auch immer neue Künstler kennen und ich hätte von dir jetzt gerne mal eine Empfehlung, wessen Musik man im Sommer noch richtig schön pumpen kann, außer natürlich die von Neptunica. Du darfst dir jetzt nämlich einen Song wünschen, den wir bei Energy Sachsen dann spielen, den du gerade richtig hart feierst.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Deine Playlist. Boah, das ist super schwierig, weil ich feier echt eine Menge und da hast du mich auch gerade auf den kalten Fuß erwischt, oder wie das heißt. ich würde aber tatsächlich so aus dem Stegreif sagen, wen ich gerade sehr, sehr cool finde, auch von seinen Shows, die er spielt, ist Bunt. Der macht super coole Bühnenshows, so in kleineren Hallen, sage ich mal, ne? Und dann aber alle um den DJ rum und so, so Boiler Room mäßig. Finde ich super cool, das Konzept, und hätte ich auch Bock darauf, das in Zukunft irgendwie ähnlich zu machen. Und der macht geile Musik, höre ich sehr gerne. Bunt, absolute Empfehlung. Levi, Grüße gehen raus. Mach weiter so.
Gibt's für dich so eine absolute Traum-Collab?
Boah, ich glaube, meine Traum-Collab wäre Skrillex, Justin Bieber und Neptunica. Irgendein Songnamen. Das wäre so geil. Also ich fand Justin Bieber richtig geil ab dem Album Purpose. Das hat nämlich damals auch Skrillex produziert. Und das kannst du dir heute immer noch anhören. Das klingt immer noch geil. Also nicht outdated, immer noch zeitlos. Und generell Skrillex sowieso ein super krasser Produzent. Der macht nicht nur Dubstep, wie manche vielleicht denken von damals. Der ist auch ein super Pop- und Dance-Produzent. Ähnlich auch wie Fred Again, der ja gerade, ne, den Hype seines Lebens hat und auch zu Recht sehr groß wird. Auch so die Sparte finde ich musikalisch super spannend. Die machen sehr viel experimentellen Stuff. Aber das klingt einfach gut, ne? Experimentell gut. Und ich mag Innovation und versuche auch selber immer mal wieder ein bisschen, abgesehen von Trends natürlich, auch andere Sachen mit einzubringen und mich da ein bisschen fern von Trends zu entwickeln, sage ich mal. Und trotzdem im Trend zu sein. Das ist gar nicht so einfach, aber ich versuch's einfach mal.
Und dann testest du deine neuen Songs auch gerne mal an random People von der Straße, die du dir einfach reinholst in dein Studio, um zu gucken, wie die Reaktionen so sind am Ende. Beziehungsweise.
Ey, das war echt lustig.
Ja, man hat das bei Instagram gesehen. Es war es wirklich, wirklich komplett echt. Du kanntest die alle nicht.
Genau, du kennst ja immer die Videos bei Instagram und so, die Storys erzählen, aber meist nicht echt sind. Aber das war wirklich echt. Ich kannte keine einzige Person da im Hintergrund. Das war so, ich war in Berlin zu einer Songcamp-Session. Also ich habe mich mit dem Produzenten Trips getroffen aus Polen und der australischen Sängerin Bex. Und wir waren da in diesem einen Tag für ein paar Stunden mal mit dem Studio und saßen da in Berlin. Das ist auch im Flughafen gewesen, Flughafen Tempelhof. Da gibt es so Studios. Ne? Und da haben wir eine Session gehabt und da kamen so, ja, da kamen so, weiß ich nicht, 10, 12 Leute rein, die da irgendwie so eine Flughafenbesichtigung, glaube ich, gemacht haben. Und die sind auch diese Studios irgendwie aufgefallen, dachten sich, komm, wir klopfen einfach mal. Dann kamen die da rein und wir so, ja gut, wenn ihr schon mal hier seid, lasst doch einfach mal einen Song anhören und haben gesagt, komm hier, lass kurz Video machen und haben das aufgenommen. Und das war wirklich komplett nicht geplant gewesen. Ja.
Aber von denen kriegst du ehrliches Feedback und das Feedback war geil.
Ja, die waren gut drauf, die haben hatten Spaß.
Damit wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, gibt's zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Dating. Warum ist dein Künstlername Neptunica?
Ich wünschte, ich hätte für dich eine viel bessere Story, als ich die jetzt erzählen werde, aber ich mache Neptunica viel mit meinem Kollegen auch Nick zusammen. Nick hat mich damals so ein bisschen auch als Mentor begleitet. Ne? Nick hat damals gesagt so, was hältst du eigentlich von dem Namen Neptune Sounds, ne? Wenn man mal was machen würde irgendwie. Und da habe ich gesagt, Neptune Sounds? Nee, gefällt mir nicht ganz so. Es klingt so Standard, so Sounds im Namen als Künstler, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, aber Neptunica klingt ganz cool. Und das war es eigentlich. Also relativ einfach ein Einfall gewesen, der cool klang, coole Betonung irgendwie gewesen. Und ich mag on top natürlich auch, ich mag super gerne schwimmen. Ich mag die Freiheiten auch zu reisen und sowas. Und irgendwie impliziert mir das auch so ein bisschen Wasser, Seefahrt und sowas. Ja, ist ja irgendwie alles so ein Symbol für Freiheit und für generell Reisen. Und so kam der Name zustande.
Was ist dein Geheimtipp für einen Besuch in Hamburg? Du lebst ja jetzt schon eine Weile dort.
Ja, auch da ist es so ein bisschen das Ding. Ich bin ja in der Corona-Zeit nach Hamburg gezogen, habe also ergo 2 Jahre meines Lebens, habe ich in Hamburg gewohnt und wusste einfach gar nichts hier. Also ich kannte überhaupt nichts. Ich würde dir aber sagen, weil ich es einfach selber mag, bitte nicht am selben Tag wie ich, wenn man das jetzt hört, aber Wabali Hamburg ist ziemlich cool. Also ich würde da auch wirklich ins Spa gehen. Es ist halt so ein Spa, ne? Gibt es, glaube ich, auch in Berlin, so eine Therme. War Bali. Ist aber super geil. Du hast einen richtig großen Outdoor-Bereich. Du kannst da in die Sauna, kannst schwimmen gehen und sowas. Und da ich das leider viel zu selten mache, mich zu entspannen, würde ich sagen, entspannt euch in Hamburg im Bali Spa. Sehr coole Sache. Und ansonsten setzt euch auf die Fähre, falls ihr nicht so viel ausgeben wollt, und fahrt einfach durch Hamburg. Tagesticket, Fähre. Guckt euch von der Elbe einfach alles an. Da seht ihr auch die Kontorbüros irgendwann, die sind da auch an der Elbe. Ist super, kann ich nur empfehlen.
Wenn ich jetzt bei dir an den Kühlschrank gehen würde, was wäre drin?
Smoothies, Eier, Pfannkuchen oder Eierkuchen, je nachdem, in welchem Bundesland man ist, muss man das ja sagen. Viel Gemüse. Auch wenn ich nicht gerne selber was schnippel, wenn ich mir einen Salat mache. Ich mag das nicht. Ich mag Salat, aber nicht diese Zeit, wie du Gemüse schneiden musst zum Beispiel. Ne? Ganz viel Joghurt. Ich mag Joghurt, finde ich super. Ja, und so Aufstriche. Hummus zum Beispiel mag ich sehr gerne.
Das ist ja alles gesund.
Ja, ich habe, also ab und zu habe ich auch mal irgendwie einen Saft drin, so Grapefruitsaft, Orangensaft finde ich ganz geil. Ja, und wenn es mal natürlich, wenn ich mal ein bisschen cheate, dann irgendwie auch Fusty. Bisschen Eistee finde ich auch ganz gut. Schokolade, wenn es da liegt, nehme ich es mir, aber ich kaufe es eigentlich nicht selber. Also, wenn ich es mal geschenkt bekomme, liegt halt Schokolade da, dann esse ich es auch. Aber so generell sage ich mir immer selber, ich lasse es sein, weil ich kenne mich. Ich esse einfach zu viel davon, weißt du? Ich bin so einer, Tafel Schokolade liegt auf dem Tisch, ich esse kein Stück, ich esse die ganze Schachtel auf. Und das ist nicht gut, deswegen.
Wie sieht dein perfekter freier Tag aus? Darfst keine Musik machen.
Ich darf gar keine Musik machen, okay. Auch keine Musik hören?
Ja, doch.
Ja, okay. Also ich glaube, ich würde morgens mich irgendwie um 8 aus dem Bett zerren. Also was heißt zerren? Um 8 geht noch. dann stehe ich auf, gehe mich erstmal duschen, glaube ich. Esse ein schönes Frühstück, richtig geil. So irgendwie, ich könnte morgens so einen schönen Salat essen zum Beispiel mit Garnelen oder sowas. Ich könnte auch schon früh warm essen vom Ding, also auch schon eine Pizza oder so. Aber wir bleiben mal bei Salat, ein gesunder Salat. Der Tag ist ja noch lang. Dann lege ich mich an den Strand irgendwie so gegen Mittag. Schön die ganze Mittagssonne, creme ich vorher natürlich schön ein. Und esse dann schön Mittag wieder. Generell, ich liebe Essen. Das ist auch so ein Ding. Ich esse einfach super lieber, super gerne. Auch im Urlaub esse ich super viel. Das ist manchmal auch gar nicht gut. Dann kommst du so mit 5 Kilo zu viel nach Hause. Ne? Ja, genau, 12 Uhr essen, dann wieder Strand, glaube ich. Dann 2 Stunden lang einfach massieren lassen. Dann hörst du einfach ein bisschen Musik danach, entspannst dich. Und gegen Abend unternimmst du was Schönes, ne?
Essen gehen zum Beispiel
in der Wüste. Oder das, genau.
Und meine Abschlussfrage an dich ist, auf welchen Song von dir bist du besonders stolz?
Boah, das ist auch so ein Ding. Da muss ich immer länger drüber nachdenken tatsächlich. Ich gucke auch gerade auf Spotify meine eigenen Songs an, damit ich die Frage relativ schnell beantworten kann. Wir gehen mal noch ganz weit zurück. Mein erster Song, der wirklich stark erfolgreich war, war Neptunica, Poseidon. Das war 2016, auch einer der ersten Songs, nee, ich glaube, der erste Song von Neptunica, der bei Contra Records veröffentlicht wurde unter dem Projektnamen. Der war so eine Mischung aus Trap und Tropical House à la Kygo. Damit habe ich damals angefangen und ich habe vorher weder Tropical House noch Trap jemals gemacht an Musik. Ne? Also die Genres habe ich nie bedient. Und dieser Song kam raus und wurde so ein bisschen zum Anthem von Future House. Future Bass war damals das Genre, was so angesagt war. Also ich habe mit keiner Vorkenntnis über ein Genre gemacht und wurde damit so ein bisschen, also das war so der Song, die Referenz mitunter, ne? Hat irgendwie mittlerweile auch, ich glaube, 10 Millionen bei Spotify, 20 Millionen bei YouTube. Ja, so ein Song, wo ich mir denke, okay, krass, also auch als Botschaft für Leute draußen, wenn ihr was nicht könnt, ey, probiert's doch einfach, vielleicht kommt was Gutes bei raus. Und sowas bei mir, ich habe damit nicht gerechnet. Auf einmal ging der Song viral, also von vor Zeiten, von vor TikTok, von vor Instagram, und der Song ging trotzdem viral. War bei Spotify, ich glaube, Platz 1 in den Viral-Charts in Schweden. Vielleicht kommt es auch genau da deswegen, ne, die Hörer aus Schweden irgendwie. Macht einfach was, probiert's. Wenn es nicht gut wird, habt es probiert. Und wenn es gut wird, freut euch. Hammer. Habt ihr was Neues gemacht, was ihr noch nie vorher gemacht habt. Und es ging auf. Ne? Kann immer passieren.
Ey, das ist der perfekte Abschluss, ne? Schnappt euch einfach den Laptop vom Papa, nehmt irgendein Musikprogramm und fangt an, ne?
Fangt immer an. Die Leute, die am unglücklichsten sind im Leben, glaube ich, sind die, die einfach nur da sitzen und dann denken, hätte ich's mal gemacht.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Also nach diesem Interview habe sogar ich das Gefühl, ich könnte es schaffen, DJ zu werden, auch wenn ich noch nie aufgelegt habe. Ich finde, die Geschichte von Neptunica zeigt einfach, dass Mut auch belohnt wird. Vor allem die Story, wie er sich die E-Mail-Adresse des Labelchefs so zusammengereimt und einfach hingeschrieben hat, werde ich nie mehr vergessen. Es hat einfach geklappt. Heute wird Neptunica auf der ganzen Welt millionenfach gestreamt. Und trotzdem ist der Hamburger komplett auf dem Boden geblieben. Noch mehr Interviews der Energy Sachsen Music Lounge, zum Beispiel mit Nina Chuba, Fastboy oder Purple Disco Machine, findest du überall dort, wo es eben Podcasts gibt und natürlich bei uns auf energy.de/Sachsen.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.